Wir haben heute als Predigttext, über den überall in unserer Kirche gepredigt wird, Jesaja 35. Wir hatten ja schon am Ewigkeitssonntag eine Prophetenweissagung. Damals war es ganz am Schluss des Propheten, Jesaja 65. Und jetzt noch einmal ein Blick auf das neue Reich. Wir müssen vielleicht die Fenster jetzt zumachen auf dieser Seite, dass es dort nicht sieht, da ist noch eins offen. Diese große Weissagung auf das kommende neue Reich, wenn Jesus diese Welt vollendet und alles Leid und alles Geschrei ein Ende hat. Die große Hoffnung, die dann im Buch der Offenbarung wieder aufgenommen ist, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gott alle Tränen abwischt. Das ist schon hier in Jesaja 35 prophezeit. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Was soll das? Sie müssen die Bilder verstehen. Nun, das waren die grünen Berghügel. Im Orient ist immer so die kahlen Felsrücken, die so erschütternd aussehen. Und wenn die Wüste die Schönheit der bewaldeten Hügel hat und dann noch vom Libanon, wo die Zedern standen, oder Scharon, eines der fruchtbarsten Gebiete Israels. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen, und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen, auch die Toren, also die Dummen, Blöden, die Toren, die Irren, die Irrenden, dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen. Mit Jauchzen, ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. In der Stadt Tuttlingen waren vor Jahren einige wackere Leute, waren alles Christen aus der Gemeinschaft dort, und die hat das keine Ruhe mehr gelassen, wie alte Menschen unserer Zeit vereinsamen. Und sie starteten dann eine Initiative, Bau eines Altenheims. Ich war damals ein junger Mann und Vikar in der Stadt und ich habe gedacht, Mann, die haben sich auch übernommen. Wie soll das werden, wenn so ein Paar etwas wagen? Aber viele Jahre später, als ich dann einmal das fertige Elias Schrenkheim dort besuchen konnte, ich meine, es hat über 200 Betten, die Hälfte davon im Pflegeheim, da war ich beeindruckt. Ein solches Riesenunternehmen, einfach gewagt im Gehorsam gegen Gott. Und das besonders Schöne an diesem Haus ist, wie dort die alten Menschen betreut werden. Da sind so viele Ehrenamtliche. Jeden Mittag sind so viele Bürger der Stadt da. Die einen helfen mit in einem alten Club und die anderen helfen beim Füttern. Und es ist so viel persönliche Wärme und Liebe da. Und wieder einer der Leiter mit mir durch dieses Haus geht, bleibt er plötzlich stehen und sagt, aber es gibt eins, das ist wehmütig und das drückt uns ganz arg. Wenn die Leute vom Altenheim ins Pflegeheim rüber müssen. Ja, warum denn? Da sagt er, dann weiß man, es gibt kein Zurück mehr. Jetzt ist die letzte Stufe da. Ich habe geschwind gestutzt und dachte, ja, warum eigentlich nur an dieser Schwelle? Ach so, da wird's einem besonders bewusst. Eigentlich ist ja jeder Lebensabschnitt so traurig und wehmütig. An jedem Geburtstag kann man trauern. Es gibt ja Leute, die weinen immer und sagen, ach, schon wieder ein Jahr vorbei und kommt nicht mehr zurück. Und die anderen freuen sich und sagen, ich freue mich, ich bin älter geworden. So kann man die Sachen verschieden ansehen. Wehmut, das geht vorbei und kommt nicht mehr zurück. Aber es stimmt, es gibt dann Abschnitte. Das kann bei einem die Zurruhesetzung sein oder, wenn man übernehmen muss, dass die gesundheitliche Kraft nicht mehr wiederkommt oder wenn die Ärzte doch machtlos sind gegenüber der Krankheit, dass es dann schwer wird und man weiß so, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Das Alte liegt hinter mir, ich hab's genossen, aber es kommt nicht mehr. Das ist deshalb so wehmütig, weil wir uns manchmal fühlen, wie wenn wir über einem großen Abgrund leben. Und man weiß, irgendwann breche ich ein und falle hinunter. Mein Leben hängt ja nur noch an wenig Fäden. Es ist nicht mehr viel, das stimmt wehmütig. Und man kann sogar darüber schwermütig werden. Wenn die Lasten zunehmen, auf was gehe ich denn zu? Und wenn ich mich umschaue in unserer Welt heute, haben die Menschen eigentlich noch eine Zuversicht, eine Hoffnung? Wenn all das kommt, dieses Schwere und auf ihnen liegt. Ich bin so froh, dass wir bei unserer Adventshoffnung jetzt ganz anders reden können. Wir reden doch nicht von der dunklen Zukunft, auf die wir zugehen, sondern so rasch nach dem Ewigkeitssonntag greifen wir noch einmal das Thema auf. Jesus wartet auf uns. Am zweiten Advent geht immer das Denken hin zum wiederkommenden Jesus, der die neue Welt schafft. Und ich darf Sie ganz dringend bitten, an all den Stellen, wo die Wehmut aufkommen will und Sie zurückträumen an die gute, schöne Zeit von früher, drehen Sie schnell Ihren Kopf herum und sagen Sie, ich will mich freuen auf die große neue Welt. Ich bin viel, viel näher dran jetzt. Es ist gar nicht mehr lang, bis ich das erleben darf. Und mir ist so wichtig, dass wir in dieser Adventserwartung, wenn wir die Lichter anzünden, immer dies mitbedenken. Das ist kein Familienidyll. So sieht das ja ein wenig aus in der Bibel mit dem Zacharias und mit der Elisabeth und mit der Hanna und mit dem Simeon, die da auf die Geburt Jesu warten. Das ist ja nur so ein kleines Geschehen irgendwo im Winkel. Nein, dieser Jesus, der löst die größte Menschheitsfrage, nämlich die Frage, was ist die Zukunft, auf die wir zugehen? Nicht bloß im Blick auf unsere unheimliche Weltgeschichte, sondern auch im Blick auf meine eigene dunkle Lebensrätsel, die ich nicht entwirren kann. Wohin gehe ich? Darum möchte ich jetzt zuerst darüber sprechen, wie dieses Licht hell ist und leuchtet, das Adventslicht. Ich habe meine Predigt heute überschrieben, bringt Licht in meine Dunkelheit. Es ist ganz strahlend hell, eine große Hoffnung und Erwartung, ein neuer Himmel und eine neue Erde von unbeschreiblicher Schönheit. Jetzt muss ich mich zuerst verteidigen. Wenn wir solche Worte lesen, dann hören wir natürlich automatisch den Spott mit. Jeder von Ihnen hat das ja oft gehört in unseren Tagen. Vielleicht haben Sie heute Nacht auch diese Diskussion im Nachtcafé noch gesehen, wo dann einer so spöttisch sagen kann, ach, geh doch weg mit eurem Gott, geh doch weg mit eurem Gott. Erst wenn wir Menschen die Welt neu machen, wird sie richtig neu. Das mit Gott hat uns immer nur gehemmt. Ohne Gott geht alles viel besser. Das ist doch eine Vertröstung, die euch betrügt. Der Mensch muss die Probleme endlich entschlossen anpacken. Kirche muss politisch aktiv werden, dann haben wir alles gelöst. Dann gibt es keine Probleme mehr. Was ist denn das mit dieser Ewigkeitshoffnung? Ist das wirklich nicht ein Traum? Wir kennen doch Wolkenkuckucksheime. Wir kennen doch solche verrückten Wünsche. Oft bis in die Todesstunde hinein trösten wir ja unsere Angehörigen mit solchen seichten Worten. Opa, es wird alles wieder gut. Dabei wissen wir genau, dass verlogen ist. Ist das auch nicht so eine Hoffnung, die uns Mut machen will? Ich darf Ihnen sagen, dass diese Ewigkeitshoffnung nie von Menschen ersonnen ist. Sie kommt in der Bibel immer vor, an den dunkelsten Stellen, hier in dem Augenblick, als Israel in der babylonischen Gefangenschaft war und keine Hoffnung mehr war, dass Israel irgendetwas werden kann. Niemand konnte das mehr lösen. Jetzt war es aus mit der Geschichte Israels. Und dann redet Gott, dass Gottes Worte wahr und gewiss sind, haben wir ja oft entdeckt. Sie werden uns auch immer größer, wenn wir sie hören. Gott ruft uns dies zu. Und jetzt ganz ehrlich, wenn einmal mein Leib zerfällt, wenn ich auf dem letzten Leidenslager liege, dann kommen die Zweifel und die Anfechtungen. Darf ich das glauben? Darf ich das für mich wirklich glauben? Und darf ich mit meinen Fehlern und Sünden dieser neuen Welt wirklich angehören? Ja, sagt Gottes Wort, für dich ist das da. Jesus wird eine neue Welt schaffen. Die Wüste wird blühen und voll sein vom fröhlichen Jubelgesang. Und die Steppe wird frohlocken, Freude wird rundum sein, alles wird schön sein. Es ist jetzt ganz wichtig, dass Jesus mit seinem Kommen dies bestätigt hat. Und für mich bekommen dann die Wundergeschichten des Neuen Testamentes eine ganz neue Bedeutung. Jesus hat die aussätzigen Asyle nicht einfach bloß so stehen lassen, sondern hat gleichsam exemplarisch, wir sagen zeichenhaft, an ein paar Menschen sichtbar gemacht. Es geht um eine neue Welt. Es ist nicht bloß ein Wort fürs Herz, ein Seelentrost, sondern es wird eine neue Welt kommen und wir dürfen unseren Blick erheben. Und das, was uns heute in der Nähe Jesu alles zugesprochen wird, das erfüllt sich, wie viele von uns, die leiden ja gerade an ihren leiblichen Nöten. Die haben ganz konkrete Lebenssorgen. Und die sind bedrängt und traurig und verzagt. Und wenn wir ihnen das Wort Gottes zusprechen, dann kommt gerade der Gedanke, ist nicht Vertröstung? Nein, es ist keine Vertröstung. Es wird sich in Kürze an dir erfüllen und sichtbar werden. Es wird ganz, ganz schnell kommen. Wir gehen auf die neue Welt zu. Das ist die große Adventsfreude und Adventshoffnung. Das hat Auswirkungen bis ins Leibliche hinein. Und wenn wir dann an Krankenbetten stehen in diesen Adventstagen und uns der Schmerz packt und wir mitleiden, die Blinden, hörte vor ein paar Tagen von einem jungen Mann in den 30er Jahren, der durch einen Verkehrsunfall sein Augenlicht verloren hat. Furchtbar, muss seinen Beruf aufgeben, er war Lehrer. Was soll denn werden? Also ich weiß, ich gehe auf die neue Welt zu, wo Gott meine Not sichtbar wenden wird. Und die Tauben, Eltern, die ein hörgeschädigtes Kind haben, ach, wie wird das sein? Aber jetzt möchte ich doch auch ganz deutlich sagen, das soll jetzt schon geschehen. Das soll jetzt schon geschehen. Wir leben ja in dieser Welt in einem eigentümlichen Zwischenzustand. Wir wissen, dass Jesus deutlich sagt, das erfüllt sich und doch erfüllt sich's wieder nicht. Wie ist denn das? Sie lesen das schon im Neuen Testament, dass Jesus oft gewehrt hat und gesagt, man solle seine Wunder nicht publik machen. Warum denn nicht? Sollten doch alle wissen. So gern wird aus den Wundern eine Schau, und dann hat Jesus sehr hart sagen können, ich möchte jetzt keine Zeichen und Wunder tun. Warum hat denn dann Jesus die Wunder gewährt? Weil er sagt, ihr seid ein ungläubiges Geschlecht. Ihr glaubt mir nur, wenn ihr sichtbar habt. Und kaum habt ihr die sichtbare Erfüllung, dann sinkt euer Glaube ja auch schon wieder ab. Merkwürdig. Wir sind solche realistischen Leute, dass wir immer das nur fassen und haben wollen. Und Jesus entzieht sich schon zur Zeit seines Erdenwirkens diesem menschlichen Verlangen nach einem Wundertäter, obwohl er viele Wunder getan hat und Wunder auch in unseren Tagen tut. Und ich benütze gern noch einmal die Gelegenheit, dass Sie in Ihrem Glaubensleben die Balance richtig kriegen, dass Sie wissen, ich möchte von Gott große Wunder erbitten, auch in den Nöten, die ich in meiner nächsten Nachbarschaft erlebe. Und doch will ich das ertragen, wenn Gott mich auch das Leiden tragen heißt. Denn es erfüllt sich dennoch mit der Wüste, die blüht. Denke da an unsere Großstädte mit unseren oft seelenlosen Wohnblocks und der Kälte, wo man kaum mehr voneinander weiß. Gestern erzählt mir ein junges Paar, wir haben gar nicht gemerkt, wie die Nachbarin gestorben ist, und die lebten auf einem schwäbischen Dorf. Erst nach Wochen hörten wir zufällig, wie ein Ausländer kam und sagte, ob er die Wohnung mieten kann, dass die verstorben ist. So leben wir aneinander. Es sind Steppen und Wüsten auch in unserer Welt. Und doch erleben wir darin schon die Freude, Adventsfreude, wo die Lieder klingen, wo Menschen jauchzen und fröhlich sind über der Nähe Jesu. Das ist das Größte. Wenn plötzlich Menschen äußerlich noch im Dunkeln leben und doch schon das Licht haben, im Glauben. Und dann frohlocken und jauchzen und fröhlich sind. Und das mit den reisenden Tieren ist mir manchmal so, dass ich vor den Tieren, selbst vor den Löwen, obwohl ich schon vor jedem kleinen Hund Angst kriege, nicht so viel Angst machen wie die Menschen. Die Menschen, die ja manchmal so gemein sein. Und die unser Leben so zerstören. Da wird kein reisendes Tier mehr sein. Ach, wissen Sie, das kann uns unser Herr Jesus schon ein Stück weit auch immer wieder gnadenweise in dieser Welt schenken. Das erfüllt sich schon ein Stück weit jetzt, und wir erleben das immer wieder auch über unseren Gebeten, das zeichenhaft, das schon durchleuchtet. Jetzt möchte ich das doch noch als mein Schlussteil sagen, lass das Licht jetzt leuchten. Es ist ein großes, helles Licht. Es ist die ganze Welt erleuchtet. Und doch erfasse ich es jetzt in diesen Adventstagen nur in einem kleinen, schwachen Lichtschein. Und ich lasse ihn leuchten, und doch wird der Lichtschein erst richtig hell in der Dunkelheit, die mich umgibt. Können Sie beides fassen? Die neue, große Erwartung der Welt, die kommt. Und auf der anderen Seite diesen kleinen Lichtschein, dort, wo ich ihn habe, macht Bahn, stärkt die müden Hände. Warum sind denn die Hände so müde? Damals war das Volk Israel im Exil in Babel und sie hatten keinen Mut mehr. Sie sagten, jetzt können wir aufgeben. Sie versanken in der Depression. Lass doch, ist alles umsonst, hat gar keinen Wert. Und denen ruft Gott zu, nein, ihr dürft fröhlich ans Werk gehen. Deine Lebensstrecke, die vor dir liegt, ist eine Lebensstrecke, in die schon der Morgenglanz der Ewigkeit fällt. Und ihr dürft schon teilhaben am Licht des kommenden Tages. Geh deinen Weg fröhlich. Hab gestern den Tag benutzt und meinen Bruder besucht, der nach seinem schweren Autounfall in einer Rehabilitationsklinik jetzt liegt und doch noch sehr schwer, noch nicht mit seinen Füßen irgendwas tun darf. Da habe ich gesagt, du, ich muss morgen drüber predigen. Von die Lahmen wieder springen wie ein Hirsch. Und da denke ich dran zurück, wie du im letzten Jahr mit uns von Masada hinuntergerannt bist, den Weg mit deinen Füßen, und jetzt geht's nimmer. Dann sagt er, ist merkwürdig. Erst wenn Gott sowas schickt, versteht man manches besser. Und sagt, wenn man da so im Rollstuhl ist und glücklich ist, dass man überhaupt im Rollstuhl wieder sitzen darf, wie plötzlich das Leben aussieht, wenn man alle Menschen von unten ansieht. Man sieht so manches anders und begreift so viel mehr, wie jede Gabe von Gott geschenkt ist. Ich möchte heute sagen, um die Kranken sorge ich mich nicht. Die Kranken begreifen mehr von der Gegenwart Jesu und seinem Heil als die Gesunden, die wie ein Hans Dampf in allen Gassen herumrasen. Die Kranken haben mehr entdeckt. Und dann darf ich einfach so weitererzählen, weil mir das eine Ermutigung war, wie mein Bruder dann erzählt und sagt, weißt du, wie unsere Großmutter starb. Ach ja, richtig, die hat so schrecklich gelitten an einer unheilbaren Krankheit. Viele Monate bei uns in Stuttgart, weil hier die Ärzte noch da waren, aber die konnten bald nichts mehr tun. Und dann sagt er, wir saßen oft da und hörten das Stöhnen aus dem Nebenzimmer, aber es war mir immer ein getröstetes Stöhnen. Ist das richtig? Ein getröstetes Stöhnen, geborgen im Frieden Gottes. Es ist wirklich so, dass uns Gott auch viele Gebete nicht so erfüllt, wie wir es wünschen. Wir dürfen beten. Und noch einmal, mein Leben ist voller wunderbarer Erfahrungen der Macht Gottes. Und ich erlebe in meinem Leben täglich so viel mächtige Wunder Gottes, die ich nicht begreife. Und doch lässt Gott uns manches. Und dann erzählte mein Bruder weiter über dieser stöhnenden Frau, einer meiner Brüder ein Bibelwort geschrieben hat. Und dort an die Wand gehängt hat, und was war dieses Bibelwort? Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen. Diesen Vers 10, sie werden wiederkommen, nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Und Freude und Wonne werden sie ergreifen. Das sollen wir festhalten, dass über unserem Leben sich das erfüllt, gerade wenn es auch in die Tiefe geht. Und wer ein wenig länger in unserer Gemeinde ist, weiß doch, wie wir das erlebt haben. Als wir die Familie den Hartog in die Mission schicken wollten nach Liberia, ein so begabter Rundfunktechniker. Und dann kam die Herzkrankheit mit 31 Jahren. Und dann galt es Abschied nehmen. Und dann sprachen wir nur von der Freude, heimzugehen. Es ist in der Tat ein Vorrecht, wenn uns Gott noch Zeit lässt in dieser Welt zum Wirken. Wir sollen das nicht gering achten. Aber wenn die Stunde kommt, dass Gott uns heimholt, dann freuen wir uns, dass dort sich dies auch vollendet. Wir wollen das heute auch in einer wundersüchtigen Zeit festhalten, dass es sichtbar erst dort erfüllt wird. In der Vollendung und nicht hier. Es ist nicht wahr, nicht hier. Wir leben hier nur im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir haben es nur zeichenhaft ab und zu, und dann in der neuen Welt haben wir es richtig. Wir haben das Predigtthema immer und immer wieder hier im Gottesdienst erwähnt. Und neulich gab mir jemand hier aus unserer Gottesdienstgemeinde eine Postkarte von einem Pfarrer Drescher, der früher in Leitringen war. Ich kannte ihn gut, ein sportlicher, fröhlicher junger Mann, inzwischen ein alter Mann geworden. Und er schrieb hier auf einer Postkarte an ein Gemeindeglied: Im letzten Jahr wurde ich 8-mal operiert. Nun muss ich ohne Beine leben. Aber es geht. Leiden sind auch Gaben Gottes zur Vollendung der Gotteskindschaft. Als solche nehme ich alle Leiden an, es liegt ein Segen darin. darauf.
Das ist so groß in diesen Adventstagen, dass wir hier den kommenden Heiland Jesus erleben dürfen, der zu uns tritt, der uns fröhlich macht. Und dann darf ich mich freuen und sagen, Herr, bei dir gibt es Antworten. War gestern noch an einigen anderen Krankenbetten gestanden und war tief beeindruckt, wie viele von diesen Kranken mir so eine unvergleichliche Predigt gehalten haben, wie sie davon sprachen, wie ihnen zum ersten Mal das jetzt klar wird im Leben, dass man sich einfach so in die Hände Jesu fallen lassen darf und dass er alles wunderbar hinausführt und dass das Glauben plötzlich ganz einfach geworden ist. Ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie so Advent feiern, dass Sie Jesus aufnehmen, ihm begegnen und ihn als Herrn in ihr Leben einlassen. Ich kann nur staunen, was er heute schon alles Wunderbares tut. Und dann einmal, wenn wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht, als Theodor Fliedner starb, hat er als letztes Wort gerufen, Jesus, Todesüberwinder, Sieger. Es gibt keine schmerzlichen Abschiede mehr, die wir wehmütig betrauern. Wir gehen zur Freude, zur Vollendung, heim zu Jesus. Amen.